Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Wenn man sich vor Kameras stellt und etwas in den Händen haltend präsentiert, dann arbeitet man entweder bei einem Shoppingkanal oder in der Bundespolitik. War heute so Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und Thomas Haldenwang, Chef des Verfassungsschutzes, haben etwas in die Kamera gehalten, und zwar den gedruckten Verfassungsschutzbericht. Und dieses Werk zeigt,
dass zum Teil die Brutalisierung steigt bei einzelnen Personen und dass eben auch der Sachschaden bei Sachbeschädigung, bei Brandstiftung da oft besonders hoch ist.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio analysiert das mit uns in diesem Podcast. Außerdem möchte die Bundesregierung unabhängiger werden und dazu beitragen soll eine neue Chipfabrik, die die US-Firma Intel in Sachsen-Anhalt baut.
Die große Frage ist, ob wir in Deutschland diese Chips brauchen, die Intel macht. Das sind vorwiegend Chips, die gebraucht werden in Computern oder in Handys. Die werden in Deutschland gar nicht gebaut.
Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich dieses Vorhaben für uns mal genauer angeschaut. Deutschland unterstützt das ja auch mit 10 Milliarden Euro. Und eine der witzigsten Nachrichten des Tages, ja, es trägt Hose, das Maskottchen zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Jahr. Heute wurde es vorgestellt, ein putziger Bär, noch ohne Namen. Auch den schauen wir uns heute genauer an.
Deutschlandfunk Nova.
Heute gibt's News vom Verfassungsschutz.
Die Zahl gewaltorientierter Extremisten steigt.
Das sagt der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Er hat den Bericht seiner Behörde heute vorgestellt, zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und dieser Bericht zeigt ja, in was für einem Land wir eigentlich leben. Ich habe darüber gesprochen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Die Zahl der Menschen im rechtsextremistischen Spektrum ist deutlich gestiegen. Das steht da drin, sagt der Verfassungsschutz, um 15% plus. Ich wollte von Gudula Geuter wissen, wie das kommt.
Knapp 15% plus, das hat er nicht näher begründet. Er hat nur einen Begründungsansatz zurückgewiesen, nämlich, dass es daran läge, dass die AfD zum ersten Mal als Verdachtsfall da separat ausgewiesen ist. Und zwar natürlich nicht jedes AfD-Mitglied, aber doch immerhin mit einem Potenzial von 10.200 Personen. Das ist sehr viel, insbesondere wenn man sich anschaut, dass es eben insgesamt nur knapp 39, nur in Anführungsstrichen im Vergleich zu diesen 10.200, 38.800 sind. Aber diese Leute, die da als extremistisch innerhalb der AfD angesehen werden vom Verfassungsschutz, die waren teilweise vorher schon an anderer Stelle auch im Bericht mit drin. Das heißt, es ist einfach so, dass wirklich das Personenpotenzial in diesem Bereich steigt.
38.800 Menschen hast du schon genannt, die werden dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet, aber im linksextremistischen Spektrum sind es genauso viele, oder?
Genau, da steht eine 36 statt einer 38 vorne. Auch da steigt die Zahl der Leute, die diesem Phänomenbereich zugerechnet werden, an um 2.000. Es steigt auch die Zahl derer an, die der Verfassungsschutz als gewaltbereit ansieht. Das ist beim Rechtsextremismus übrigens genauso. Da sind wir bei 14.000. Und das ist deswegen beim Linksextremismus bemerkenswert, weil die Zahl der Straftaten, wir sind ja beim Berichtszeitraum des vergangenen Jahres, da deutlich zurückgegangen ist. Aber das ist beim Linksextremismus so, das wird immer wieder so erklärt, auch durch das Bundeskriminalamt, dass das beim Linksextremismus sehr getriggert wird durch Großereignisse. Und die haben eben 2022 weniger stattgefunden. Aber es hat auch noch mal Thomas Haldenwang, der BfV-Präsident, heute betont, dass zum Teil die Brutalisierung steigt bei einzelnen Personen und dass eben auch der Sachschaden bei Sachbeschädigung, bei Brandstiftung da oft besonders
Thomas Haldenwang hat auch nochmal gesagt, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus nach wie vor in Deutschland hoch sei. Wie kommt er da drauf?
Ja, die Frage ist insofern berechtigt, als da die Zahlen nicht so klar sind, wie in anderen Bereichen. Hier steht, wenn man sich den Bericht anguckt, in mehreren Bereichen, zum Beispiel Islamischer Staat, Kern Al-Qaida und so weiter, die sind alle aufgeführt und da steht dann keine gesicherten Zahlen zum vergangenen Jahr, genauso wie zu diesem Jahr. Aber es ist eben einfach so, dass man davon ausgeht, dass die Bedrohung weiterhin vor allem ausgeht von dschihadistisch motivierten Einzeltätern, die arbeiten mit einfach zu beschaffenden Tatmitteln. Das kennen wir ja, sei es das Auto oder seien es selbstgebaute Sprengmittel irgendwelcher Art und eben weiche Ziele häufig. Das Ziel sind sogenannte weiche Ziele, also das heißt Menschenansammlungen oder ähnliches. Und das führt eben dazu, dass die Behörden selbst davon ausgehen, dass sie das nicht so genau auf dem Schirm haben, was da passieren kann, weil das Entwicklungen sind, die man nicht so genau beobachten kann. Und daher eben auch dann die Gefahrenprognose, die weiterhin als hoch angesehen wird.
Es scheint mittlerweile auch nicht mehr so leicht zu sein, die Extremisten überhaupt richtig einzuordnen. Rechts, links, wie auch immer. Was bedeutet das?
Thomas Haldenwang hat da gesagt, ja, vom Baukastenprinzip gesprochen, aus dem sich die Leute ihren Extremismus zusammenbauen.
Sie sind weniger ideologisch festgelegt und basteln ihr Weltbild nach einem Baukastenprinzip mit Versatzstücken aus dem Internet zusammen.
Das ist eben besonders problematisch bei diesen sogenannten Selbstradikalisierungen im Internet. Und er hat aber als Beispiele dafür auch genannt, einmal die QAnon-Bewegung und zum anderen aber auch die Reichsbürger und Selbstverwalter. Die sind ja als solche schon eine Mischform aus teilweise Rechtsextremisten und dann eben teilweise diese sogenannten Delegitimierer. Also das ist ja eine neuere Form von Leuten, die eben weder rechts noch links noch anderes sind. Also das Problem für den Verfassungsschutz dabei ist, dass man das eben schwieriger im Blick haben kann.
Und der Verfassungsschutz, der nimmt unter Extremisten in Deutschland einen starken Hang zur Gewalt wahr. Das steht im aktuellen Verfassungsschutzbericht drin. Der wurde heute vorgestellt. Wir haben ihn analysiert mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen auf die Aktualität mit euch hier in den nächsten zwei Stunden. Und machen einen Stopp beim gesetzlichen Mindestlohn. Der liegt ja in Deutschland bei 12 Euro. Nimmt man die 1 davor weg, dann landet man bei 2 Euro. Und das ist der Lohn, den Häftlinge in Gefängnissen zum Teil verdienen, wenn sie da arbeiten. Dagegen haben Häftlinge aus Baden, aus Bayern und aus Nordrhein-Westfalen jetzt geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und heute haben sie Recht bekommen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Stuckenberg hat dieses Thema für uns recherchiert, sich genauer angeguckt. Und bevor wir konkret auf die Entscheidung eingehen, wie kommt man bitteschön auf 2 Euro pro Stunde bei den Inhaftierten? Das ist ja deutlich weniger als Mindestlohn.
Ja, genau. Das hat mit dem Mindestlohn eigentlich gar nichts zu tun. Das haben nämlich die Bundesländer in ihren Strafvollzugsgesetzen so festgelegt. Und das Gefängnis, insbesondere die Arbeit im Gefängnis, soll zur Resozialisierung, also zu einem straffreien Leben nach der Haft, beitragen. Die Justizministerien sagen, wenn die Gefangenen morgens früh aufstehen und zur Arbeit gehen müssen, dann lernen sie einen geregelten Tagesablauf. Und die Arbeit in Haft soll eben auch vermitteln, dass sich Arbeit lohnt.
Jetzt hast du einen der Kläger auch im Vollzug getroffen. Was hat er da gearbeitet und warum hat er geklagt?
Ja, das war Peter Roth. Der ist Anfang 60 und schon seit mehr als 25 Jahren im Gefängnis. Der hatte da in der Zeit auch verschiedene Jobs. Also mal hat er in der anstaltseigenen Möbelproduktion gearbeitet. Dann hat er für einen Triebwerkshersteller gearbeitet. Da hat er so Laufscheiben für Flugzeugturbinen hergestellt, hat er mir erzählt. Und am Ende eines 8-Stunden-Tages hatte er aber weniger als 20 Euro. Mhm. Und das hält er für verfassungswidrig, weil das, sagt er, eben nicht der Resozialisierung dient.
Lass uns auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts jetzt schauen. Wie sieht die konkret aus? Die sagen ja, wenn ich es richtig gelesen habe, die Arbeit an sich, die ist schon okay.
Ja, die Arbeit ist okay und die kann auch wichtig sein für die Resozialisierung. Aber das Verfassungsgericht hat jetzt zwei Aspekte kritisiert. Zum einen wissen die Bundesländer gar nicht, wie genau Arbeit denn resozialisieren soll. Also es gibt gar kein schlüssiges Konzept. Und das andere ist, dass der Lohn eigentlich eine angemessene Anerkennung, so hat es das Verfassungsgericht formuliert, darstellen muss. Mal an einem konkreten Beispiel. Viele Gefangene müssen ja zum Beispiel Schadensersatz zahlen oder müssen für ihre Kinder Unterhalt zahlen, damit, wenn sie hinterher rauskommen, in ein stabiles soziales Umfeld kommen. Also das dient auch der Resozialisierung. Aber das Verfassungsgericht sagt jetzt, wenn die zu diesem Lohn im Gefängnis arbeiten, dann ist das vollkommen, Zitat, realitätsfern.
Ja, mit 2 Euro, die sich dann anhäufen, kann man natürlich keine laufenden Kosten irgendwie decken, die draußen vielleicht anfallen. Wie finden die Gefangenen, die Kläger jetzt die Entscheidung des Verfassungsgerichts?
Also Peter Roth ist zwar zur Urteilsverkündung eingeladen worden vom Gericht, durfte aber von der Anstalt aus nicht dorthin. Das hat mir seine Anwältin erzählt. Und die hätte sich zum Beispiel gewünscht, dass das Bundesverfassungsgericht deutlichere Vorgaben macht. Bei der Gefangenengewerkschaft ist man aber zufriedener, würde ich sagen. Die fordern nämlich jetzt weiterhin den gesetzlichen Mindestlohn. Und das hat das Verfassungsgericht auch gesagt, das könnte als Orientierungswert dienen. Also die sind eigentlich ganz zufrieden. Und sie wünschen sich außerdem noch eine unabhängige Untersuchung dazu, wie gut Resozialisierung durch Arbeit denn nun wirklich im Gefängnis funktioniert.
Das heißt jetzt aber nicht, dass der Lohn bei den Inhaftierten irgendwann 5, 6, 7, 8 oder 12 Euro sein wird, oder?
Das lässt sich jetzt noch nicht so genau abschätzen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Bundesländern relativ viel Spielraum gelassen dafür, wie sie das jetzt umsetzen. Und die Anstalten oder die Justizministerien müssen nicht zwangsläufig eine bestimmte Lohnhöhe vereinbaren oder im Gesetz festschreiben. Sie können zum Beispiel auch durch nicht monetäre Anreize den Wert von Arbeit vermitteln, also zum Beispiel durch Haftverkürzung.
Geht so nicht, hat heute erstmal das Bundesverfassungsgericht geurteilt. 2 Euro Lohn pro Stunde für die Arbeit bei Inhaftierten, das muss anders werden. 2 Häftlinge hatten geklagt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Stuckenberg mit dieser Recherche für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über das Maskottchen. 2006 war es noch Goleo, der Löwe ohne Hose, mit sprechendem Fußball in der Hand. 2024 wird es ein kleiner Bär mit Hose und roten Turnschuhen sein. Heute wurde das Maskottchen für die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr bei uns in Deutschland vorgestellt. Einen Namen hat dieser Bär noch nicht, aber da können wir ja drüber sprechen. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion ist bei mir. Hallo.
Hi.
Dieser Nacktlöwe Goleo, der hat damals bei der Heim-Weltmeisterschaft jetzt nicht vielen gefallen. Hat der Bär, der jetzt vorgestellt wurde, zu ihr mehr Potenzial?
Naja, du hast es gesagt, er hat wenigstens eine Hose an. Er hat zwar keinen Hals, aber darüber kommt man vielleicht weg. Diese Debatten um Goleo und seine fehlende Hose waren ja tatsächlich schon ein größeres Thema vor der WM 2006. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie groß das Potenzial ist, jetzt dieses Maskottchen schön zu finden oder nicht. Ich schätze, bei der Abstimmung um den Namen werden noch ganz schön viele, wie habe ich heute gelesen, Boomer-Vibes durchschimmern.
Lass uns mal drauf schauen. Es gibt nämlich, soll das so ein Mitmachfaktor sein?
Dass ja, genau. Man kann jetzt abstimmen und es gibt so Klassen, die im UEFA-Schulfußballprogramm sind. Die dürfen da jetzt auch abstimmen, aber du kannst dich auch einfach auf der Internetseite der UEFA anmelden und dann
Albert.
Aber mit Ä, ne? Bert.
Bernardo. Bernhard. Aber mit Hart, Englisch Herz, und Herzi von Bär.
Ja.
Das macht es einem jetzt nicht leichter.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, welcher von den 4 dann es schließlich wird. Es war heute so ein bisschen, also es machen sich viele lustig drüber, über die Namen, klar. Auch die Bundesligisten, die Fußball-Bundesligisten spielen das Spiel so ein bisschen mit auf Twitter und nehmen so ihre eigenen Namen. Was vielleicht ganz interessant ist, Borussia Dortmund beispielsweise.
Hat ja eine Biene. Als Maskottchen.
Aber die hatten früher einen ganz bekannten Torhüter, der hieß Wolfgang de Beer mit Doppel-E. Und dessen Spitzname war Teddy. Und deswegen haben die jetzt vorgeschlagen, man könnte ihn auch mal Teddy de Beer nennen, so wie früher der Torhüter auch hieß. Ja. Aber ich glaube, mehr als im Spaß und witzig geht da heute nicht.
Wurde heute ja vorgestellt, eben dieses Maskottchen in Gelsenkirchen, weil heute Abend auch Fußball gespielt wird dort. Nochmal vor der Sommerpause dieser Test gegen Kolumbien. Philipp Lahm war mit dabei in dieser Grundschule, wo das vorgestellt wurde.
Das ist wirklich herrlich, wenn man mit einem Maskottchen hier vorbeikommt an der Grundschule. Einfach herrlich. Also muss ich sagen, die Gesichter zu sehen und den Spaß, den sie haben am Fußball, aber auch an dem Maskottchen, ist herrlich.
Ich glaube, es war herrlich, aber er war selbst nicht das Maskottchen. Das nochmal klarzustellen. Wie wichtig ist so ein Maskottchen generell? Also ist das eine große Einnahmequelle denn?
Naja, Einnahmequelle auf jeden Fall, jetzt nicht zu vergleichen mit Fernsehrechten oder Sponsoreneinnahmen, aber das ist natürlich ein Merchandise-Artikel, der dann auch in jedem Fanshop bei dieser Euro dann stehen wird und präsentiert wird. Er wird bei allen wichtigen Ereignissen dabei sein, aufs Feld laufen, bei der Auslosung wahrscheinlich irgendeine Rolle haben. Er ist so ein bisschen wahrscheinlich auf den Plakaten und in den Animationen im Fernsehen zu sehen. Man braucht ja irgendwie was, um das so ein bisschen grafisch auch im Design rüberzubringen. Naja, und die Kinder, also es wurde heute auch, Silja Sasic war dabei, die DFB-Vizepräsidentin, die hat gesagt, dass es sehr wichtig ist für die Kinder und dass die sich so freuen. Und jetzt gibt es noch so eine Tour durch die Gastgeberstädte der Europameisterschaft, wo es so eine Kampagne gibt, wo das Maskottchen die Kinder in Bewegung bringen soll, dass sie mit dem Maskottchen ihre besten Fußball-Moves üben können und ihre Party nach dem Torjubel, also solche Sachen. Okay. Ich glaube, das ist eher so ein
Animationsding. Gibt es denn eigentlich beim Deutschen Fußballbund eine Redaktion? die sich das ausdenkt? Oder wer kommt da drauf, irgendwie, dass es jetzt ein Bär ist?
Na, offiziell vorgestellt wurde das von der UEFA, also vom Europäischen Fußballverband. Ah. Und das ist ja, die haben ja so eine gemeinsame Company, also die UEFA zu 50% und zu 50% der DFB. Die haben gemeinsam eine Company gegründet, die jetzt die Euro vorbereitet. Deren OK-Chef ist Philipp Lahm. Und ich schätze, in diesem Büro ist das entstanden. Offiziell ist das UEFA-Maskottchen.
Gut. So viel dazu. Wissen wir alles, was wir dazu wissen müssen zu diesem Bärchen, sag ich mal, das niedliche Maskottchen 2024 bei der Europameisterschaft bei uns im eigenen Land. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion mit der Erklärung. Aber weißt du was? Also wie es wirklich aussieht, können die Kinder am besten erklären.
Ja, es ist süß und hübsch. Erstens, das ist irgendwie ganz groß und sehr lieb.
Dann hatte der doch so rot-schwarze Schuhe. So, hier ist rot und hier schauen die so raus, die schwarzen Dinger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, produziert werden sollen Mikrochips, die in unseren Handys und Computern drin stecken. Bisher bezieht Deutschland da viel aus Asien, vor allem auch aus Taiwan. Das soll sich aber ändern. Die Bundesregierung möchte unabhängiger werden und dazu beitragen soll eben das Chipwerk von Intel in Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung hat sich mit Intel geeinigt und buttert da ordentlich Geld rein. 10 Milliarden Euro. Sprechen wir drüber mit Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lass uns doch mal drauf schauen auf dieses Werk. Wie groß soll das werden? Wie viele Menschen können da arbeiten?
Ziemlich groß sollte werden. 2 riesige Produktionshallen, also ziemlich viel Fläche, auch weil das total Hightech ist. Da darf kein Staubkörnchen reinkommen und so. Mhm. Aber das Wichtige sind tatsächlich die Menschen. 3000 sollen dort arbeiten und dann kommen noch, das wird jetzt immer alles so mit eingerechnet, damit sich die Zahl irgendwie beeindruckend anhört, 7000 Bauarbeiter dazu, die diese Fabriken dann bauen sollen. Und vielleicht noch ein paar Zulieferer, die vielleicht auch noch Stellen schaffen würden. Intel sagt, für jeden, der da arbeitet, für jeden der 3000, da kommen noch mal ungefähr 2 von Zulieferern drauf.
Und ist das schon gemachte Sache? Also ist es sicher, dass diese Firma da hinkommt?
Ja, also gestern haben sich da der Bundeskanzler und der Intel-Chef und so ganz großer Bahnhof, die haben sich geeinigt. Mhm. Es gab gestern diese Zusage und da war dann auch klar, Intel investiert 33 Milliarden dort. Ein Drittel kommt allerdings von uns, vom Steuerzahler, also ungefähr 10 Milliarden. Und in 4-5 Jahren soll die Fabrik da stehen.
Wir haben es ja mitbekommen mit Tesla in Brandenburg, die da hingekommen sind. Jetzt Intel, auch wieder US-Unternehmen. Warum entscheiden die sich eigentlich für Deutschland?
Ich lasse jetzt mal Tesla raus. Aber bei Intel ist es so, für die ist es echt ein verdammt gutes Geschäft. Also wenn du rechnest, dass du ein Drittel deiner Investitionssumme vom Staat kriegst, klar, ist es super. Die haben hart gefeilscht, die haben nochmal nachverhandelt. Die kriegen wirklich ja ein Drittel ihrer Fabrik bezahlt. Die haben quasi kaum noch unternehmerisches Risiko. Ich glaube, dann würde ich auch kommen. Mhm. Hinzu kommt, das muss man nämlich wissen, Intel ist in den vergangenen Jahren jetzt nicht so der allergefragteste Chip-Hersteller gewesen. Also bei der Qualität der Chips, bei der Herstellung, da hatten die Probleme, obwohl die früher mal ganz groß waren. Also jetzt sind die Rivalen TSMC aus Taiwan oder Samsung in Südkorea, die sind viel größer, viel besser. Ja. Und Intel ist heute an der Börse auch nur noch halb so viel wert wie noch vor 3 Jahren. Also man könnte da schon auf die Idee kommen, dass sich da ein Unternehmen, das zwar nicht kriselt, aber auch nicht so ganz weit vorn ist, auf Kosten des deutschen Steuerzahlers mitsaniert.
Das könnte eine Kritik sein. Also aus Unternehmenssicht ist es sicherlich nachvollziehbar, wenn man so gepampert wird, dass man nach Deutschland kommt. Warum macht die Bundesregierung das?
Tja, 2 Gründe. Ich glaube, zum einen, es sind Wahlen demnächst in Ostdeutschland, 3 Wahlen. Das konnte man jetzt noch nicht wissen, als man angefangen hat, mit Intel zu verhandeln. Mhm. Dann gibt es eine Riesenkritik an unserem Wirtschaftsminister, an Habeck, dass er eigentlich Industrie aus Deutschland vertreibt mit viel Bürokratie und vor allem mit den hohen Energiepreisen. Also der brauchte jetzt auch mal einen Beleg, dass da jemand aus Amerika zu uns kommt. Und das andere ist natürlich diese Autarkie oder mehr Autonomie, die man sich wünscht bei Chips, weil wir in der Pandemie gemerkt haben, die kommen fast alle aus Taiwan, aus Asien. Da müssen wir einfach gucken, Südkorea habe ich gerade erwähnt, da müssen wir gucken, dass wir uns autonomer aufstellen.
Und ist das ein realistisches Szenario, dass das aufgeht, dass man dadurch unabhängiger ist von dem Chipmarkt in Asien zum Beispiel?
Ich glaube nicht, dass das aufgehen wird, denn das Kernargument, ja, es zieht einfach nicht. Die extrem begehrten Chips aus Taiwan, das sind die, die gerade super gefragt sind. Die wird Intel nie ersetzen können. Die spielen in einer anderen Liga. Also viele Experten sagen auch, von Taiwan unabhängig zu werden in Sachen Chips, das klappt in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht. Das ist eine totale Illusion. Was auch die große Frage ist, ob wir in Deutschland diese Chips brauchen, die Intel macht. Das sind vorwiegend Chips, die gebraucht werden in Computern oder in Handys. Die werden in Deutschland gar nicht gebaut. Warum brauchen wir genau diese Chips? Die werden natürlich auch ab und zu in irgendwelchen Autos und so auftauchen, aber das ist nicht die große Masse. Also insofern ist die Frage, ob wir da aufs richtige Pferd setzen, wenn wir genau diese Chip eigentlich gar nicht im großen Stil brauchen. Dann sagen die meisten Fachleute, selbst wenn wir 20 Chipfabriken in Europa aus dem Boden stampfen, sind wir bei Halbleitern noch nicht autark, weil es da so viele verschiedene Modelle und Größen gibt für so viele verschiedene Anwendungen. Da müssen wir mit anderen Ländern kooperieren. Und es ist eben auch so bei den Grundstoffen, bei den Chemikalien, bei den seltenen Erden und so, die da reinkommen, die kommen größtenteils schon aus China. Also da bleiben wir weiterhin abhängig und da dürfen wir uns nicht so viele Illusionen machen, ja.
Es soll aber erstmal ein Unternehmen werden, eine Firma, der US-Firma Intel in Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung unterstützt das mit 10 Milliarden Euro. Darüber haben wir gesprochen mit Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn der eine Tafel Schokolade mitgehen lässt, dann müssen wir vielleicht später alle draufzahlen, weil bei viel Diebstahl irgendwann auch mal die Produkte teurer werden. Heute hat das Handelsinstitut EHI Zahlen vorgestellt, wie viel bei uns in Deutschland geklaut wird, bezogen auf das Jahr 2022. Fazit, es sind 15% mehr Diebstähle als im Jahr davor, 2021. Das heißt, man ist wieder auf Vor-Corona-Niveau bei den Diebstählen angekommen. Und generell ist der Schaden hoch, 3,7 Milliarden Euro Verlust, rechnen die ExpertInnen. Was da genau geklaut wird, sagte uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting. Nochmal die wichtige Zahl.
15% mehr geklaut. Allein diese Zahl stiehlt heute vielen anderen Themen die Show.
Also aktuell ist es halt so, dass wir so starke Veränderungen haben wie eigentlich in den letzten 20 Jahren. Also die Höhe des Ausschlags, das hat mich doch etwas überrascht. Das hätte ich nicht erwartet.
Das ist Frank Horst, Leiter Forschungsbereich Inventurdifferenzen und Sicherheit beim EHI.
Man könnte auch sagen Branchenexperte, wenn sie es kürzer haben wollen.
Auf jeden Fall hat Frank Horst auch in diesem Jahr wieder die nötigen Zahlen zusammengetragen, die für die Bewertung der Ladendiebstahlstatistik nötig sind. Und er hilft uns jetzt dabei, sie einzuordnen. Siehe Zuwachs.
Man muss natürlich sehen, dass wir in den vergangenen beiden Jahren deutliche Rückgänge hatten, Corona-bedingt. Und wenn wir das mit dem normalen Handelsjahr 2019 vergleichen, dann liegen wir jetzt etwa, was den Diebstahl anbetrifft, auf gleichem Niveau.
Um einfach mal eine Vorstellung zu bekommen von der Gesamtmenge in Höhe von 3,7 Milliarden Euro, die im letzten Jahr geklaut worden ist. Pro 200 Einkaufswagen, die in der Kasse vorbeirollen, wäre einer davon komplett gefilzt. Und was da so im Allgemeinen drin wäre?
Rasierklingen in allen Variationen, es sind aber auch Zeitschriften, es sind Energiegetränke, selbst der Kaffee wird heute noch gestohlen. Natürlich Tabakwaren, Spiritosen.
Im Drogeriebereich seien das vor allem
pflegende und dekorative Kosmetik. Hier haben wir relativ kleine Produkte, die relativ teuer sind.
Und merkwürdigerweise ganz vorne mit dabei das Milchpulver Aptamil.
Es gab ja vor einigen Jahren mal diesen Milchpulverskandal in China. Und dann haben die Chinesen europäische Produkte kaufen wollen. Und anfangs wurden die hier gekauft und nach China geschickt.
Gut ein Viertel all dieser Diebstähle gehen dabei auf das Konto von Beschäftigten, Lieferanten, Servicemitarbeiterinnen. Das Gros aber, mehr als die Hälfte, landet in den Taschen der KundInnen. Wenn es denn noch in die Tasche reinpasst.
Ja, wie kriegen Sie einen Kinderwagen aus einem Babyfachgeschäft raus? Die werden auch geklaut.
Allen Käuferinnen und Käufern, die klauen, ist dabei offenbar eines gemeinsam.
Das ist natürlich immer für denjenigen eine Stresssituation, weil er immer der Gefahr ausgesetzt ist, erkannt zu werden als Ladendieb.
Da gibt es gewerbsmäßige Banken, die im Bereich schwerer Ladendiebstahl unterwegs sind oder Beschaffungskriminalität. Die gehen rein wirtschaftlich an die Sache ran, die tun es trotz Stress. Dann gibt es aber auch Menschen, die es aus anderen Gründen tun, wie Christina.
Wenn ich keine Begeisterung oder Freude spüre, dann kann ich durch das Klauen wieder ich sein.
So erzählt sie es in einem längeren Magazinartikel. Beschreibt eine große innere Anspannung, die sich erst dann löse, wenn sie Bücher, DVDs, Kleidung, Elektrogeräte, wenn sie die erstmal eingesteckt habe. Die Psychotherapeutin Larissa Heidemeier hilft Menschen wie Christina, die unter Kleptomanie leiden. Sie vergleicht das mit dem Griff in die Chipstüte. Eigentlich wollten wir längst aufgehört haben, aber der Impuls zuzugreifen, der sei eben stärker. Einmal noch. Allerdings lässt sich die große Menge an Geklautem nicht komplett mit der gestörten Impulskontrolle von Kleptomaninnen und Kleptomanen erklären. Ihr Anteil an der Bevölkerung beträgt Schätzungen zufolge nur 0,3 bis 0,6%. Maßgeblicher ist hier der Bereich der schweren Ladendiebstähle. Im Mittel geht es hier um Beträge um die 500 Euro. Beim Blick in die Statistik taucht da noch eine Zahl auf, die erstmal positiv wirkt. Nämlich die der angezeigten Ladendiebstähle. Die habe sich in den letzten 25 Jahren sage und schreibe halbiert. Von knapp 680.000 auf 340.000. Doch die freudige Nachricht hat leider eine Fußnote.
Man muss wissen, dass weniger als 1,5% aller Fälle überhaupt erkannt und angezeigt werden. Das heißt, wir haben hier ein enormes Dunkelfeld. Und dann muss man wissen, dass die meisten Anzeigen durch Kaufhausdetektive entstehen.
Längere Öffnungszeiten, Personalkürzungen, weniger Kaufhausdetektive, also auch weniger Anzeigen. So erklärt Frank Horst das. Geklaut wird also viel, nur angezeigt eben weniger. Allzu sicher sollten sich potenzielle Diebinnen und Diebe trotzdem nicht sein.
Ja, zum Beispiel der Blick in den Eierkarton, der dient natürlich nicht nur dazu, zu sehen, ob die Eier noch ganz sind, sondern man schaut auch hin, ob etwas zugepackt ist, wie beispielsweise ein Krealstift oder eine Nagelschere.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.